alles würdig außer dir. Jesus, wer hat solch einen Namen, wenn nicht du? Du hast den Namen, der über alle Namen ist. Und in keinem anderen ist das Heil als alleine in dem Namen Jesu. Und auch wir wollen uns beugen vor dir und mit den Milliarden von Menschen, Millionen, Abermillionen von Menschen sagen, du bist würdig. Dir gebührt alle Ehre. Amen. Amen. Ich habe eine riesengroße Freude, euch Thomas Herrmann vorzustellen. Thomas ist schon lange verheiratet, hat Kinder und Enkelkinder. Und was ihn auch auszeichnet, ist, er ist zusammen mit seinem Bruder über viele Jahrzehnte, muss man ja sagen, Gründer und Leiter der Move Church in Wiesbaden gewesen und ist ein Vater auch für viele Leiter geworden, ein geistlicher Vater. Und ich stelle euch Thomas einfach vor, weil Thomas uns auch als Gemeinde ein Stück begleitet in den ganzen Entwicklungsprozessen, die wir so gehen. Wenn eine Kirche wächst, dann sind immer wieder so Dinge zu tun. Und wir haben einfach diesen Sonntag ausgewählt, dass auch du ihn einfach mal kennenlernen kannst hier in dieser Predigt. Und ich freue mich, Thomas, dass du hier bist, dass du uns dienst und ich wünsche dir ganz viel Segen.
Vielen Dank. Danke. Ich freue mich, hier bei euch zu sein. Und wenn ich könnte, würde ich euch allen die Hand schütteln. Aber dann würde mein Arm lahm werden und ihr würdet zu lange warten müssen. Deswegen einfach von hier vorne, so schön, dass ihr da seid, so schön, dass ich bei euch sein darf und dass ich einfach jetzt auch mit dem Wort Gottes dienen darf. Und ich möchte vorher noch mal kurz beten. Wir haben schon gebetet, wir haben vorhin schon für Heilung gebetet. Heilung ist so etwas, was uns auch als Kirche sehr am Herzen liegt. Und heute Morgen, als ich für den Gottesdienst gebetet habe, kam mir so diese Bibelstelle in den Sinn, wo es heißt, Er sandte sein Wort und er heilte sie. Ich will nicht über Heilung predigen, aber ich will Heilung erwarten, weil Gott ist und ihm alles möglich ist. Wir haben ihn hier angebetet. Es ist schön, die Atmosphäre zu merken, wie ihr ihn hier anbetet. Und egal, ob du schon 200 Jahre Teil dieser Kirche bist oder heute das erste Mal da bist, ich glaube, dass Gott etwas für dich hat. Vielleicht hast du noch gar keinen Bezug zum Glauben. Vielleicht, keine Ahnung, hat dich deine Tante hergeschleift oder keine Ahnung, kann ja alles passieren. Mach dein Herz einfach auf. Teste Gott. Lass Gott wirken. Und Herr, so treten wir jetzt nochmal ganz bewusst vor deinen Thron. Und ich möchte zur Seite treten und ich möchte beten, dass du dein Wort sendest, dass du selbst redest. Und dass während ich rede, ganz unabhängig von dem, was ich sage, du einfach wirkst. Und ich lade dich ein, wenn du selbst krank bist, dann leg doch jetzt einfach mal deine Hand so auf die kranke Stelle, wenn das zu viele kranke Stellen sind, dann leg's einfach auf dein Herz, sagst du, so viele Hände habe ich gar nicht, das macht gar nichts, Gott sieht das. Und Herr, du siehst jetzt einfach die Hände und die Stellen, die krank sind, besonders auch chronische Schmerzen und ich bete jetzt in deinem Namen Jesus, an deiner Stelle, sage ich, Schmerzen weicht, Krankheiten weicht, verschwindet in dem Namen Jesus und die Kraft Gottes soll auf euch ruhen. In dem mächtigen Namen von Jesus. Amen. 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 Schön, dass ihr so eine Erwartung habt. Ich möchte heute einsteigen und mich mit eurer Predigtserie, die ihr hier habt, einfach so connecten sozusagen. Ihr predigt ja durch die Apostelgeschichte hindurch und Michael hat mir vorher auch eine Bibelstelle gegeben, die jetzt einfach so dran ist und ich glaube, dass wir heute zu einem Punkt kommen, der ein echter Schlüssel ist, um diese Welt zu verändern. Ein echter Schlüssel, um diese Welt zu verändern. Nicht der Schlüssel ist Jesus. Gibt keinen anderen Schlüssel, aber er gibt uns verschiedene Dinge in seinem Wesen, in seiner Persönlichkeit, die wir einsetzen können, die wir praktizieren können. Und gerade wenn wir in die Apostelgeschichte hineinschauen und wir gehen an die Ursprünge zurück, back to the roots sozusagen, wo wir als Kirche eigentlich herkommen, dann sehen wir, wie die ersten Christen, die Jesus noch erlebt haben oder gesehen haben und die Apostel, die ja mehrere Jahre mit ihnen unterwegs gewesen sind und wie sie die Kirche gelehrt haben, wir sehen da einige der Ursprünge sozusagen. Und es ist gut, wenn wir uns daran orientieren und wenn wir uns anstecken lassen davon. Und deswegen lasst uns einfach mal einsteigen. Ich hoffe, dass ihr am Ende der Predigt diesen Schlüssel selbst in Händen haltet und ihn gebraucht, um diese Welt zu verändern, um diese Welt zu einem außergewöhnlichen Ort zu machen, genauso wie es die ersten Jünger, die ersten Christen gemacht haben, sodass wirklich etwas anders war damals in Jerusalem. Deswegen lasst uns hineinspringen. Apostelgeschichte 4, die Verse 32 bis 37. Da heißt es, die Gläubigen, also die, die gläubig geworden waren an Jesus, sie waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und sie teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus. Und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an alle, je nach Bedarf, verteilen konnten. Ein Beispiel dafür war Josef, den die Apostel Barnabas nannten, das bedeutet Sohn des Trostes. Das ist der Barnabas, der nachher auch Paulus begleitet hat, wenn man die Apostelgeschichte weiterliest, der Mentor von Paulus wurde. Er gehörte zum Stamm Levi und kam ursprünglich von der Insel Zypern. Josef, also Barnabas, verkaufte seinen Acker, den er besaß, und brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigen. Soweit mal das Wort Gottes als Grundlage für die Predigt heute. Wir sehen hier, wie die ersten Christen ihr gemeinsames Leben miteinander gestaltet haben. Und es gibt so einen Schlüsselvers hier in Vers 23, der mich sehr angesprochen hat. Da heißt es, sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum. Eine interessante Formulierung, wenn man mal so drüber nachdenkt, in einer Welt, in der wir leben. Wir alle haben auf die eine oder andere Art mehr oder weniger Besitz. Wir haben Hab und Gut auf die eine oder andere Art und wir betrachten das immer als unser eigenes. Und hier steht, sie betrachten es nicht als ihr eigenes. Und sie waren bereit, loszulassen. Sie waren bereit, zu teilen. Und dann wird das Beispiel von Barnabas, von Josef hier genannt, wie er bereit war, einen ganzen Acker zu verkaufen, also ein Vermögen, der eigentlich dem Lebensunterhalt dienen könnte, damit der, und er gab es der Gemeinde, er hat es den Aposteln anvertraut und damals war die Kirche auch so etwas wie eine Sozialstation. Die haben dann auch geguckt, dass die Armen, die Witwen und so weiter mitversorgt wurden. Und er hat es gegeben, er hat es investiert in das Reich Gottes hinein. Und das war die erste Kirche. Das war die Kirche in Jerusalem, wie sie miteinander gelebt hatten. Und sie hatten dieses Verständnis, was mir gehört, das habe ich von Gott. Und wir sind gemeinsam Reich Gottes. Das heißt, ich beanspruche es nicht einfach nur für mich, sondern es ist Teil der Kirche, ich stelle es auch der Kirche zur Verfügung sozusagen, den Menschen, die Teil des Reiches Gottes sind. Warum war das so zentral? Warum war ihnen das so wichtig? Warum war das so ein Wert? Wir müssen ja verstehen, dass sie ganz nah dran waren an dem Ursprung, an Jesus selbst. Und ihr Verständnis war, das Reich Gottes, Gottes Herrschaft ist gekommen. Das war ja das, was Jesus gepredigt hat. Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes ist nahe herbeigekommen. Und wenn die Herrschaft Gottes da ist, wenn Gott sozusagen hier in der Kirche, in der damaligen Kirche regiert, dann war ihnen auch klar, dass das Wesen Gottes regiert. Und was ist das Wesen Gottes? Gott ist Großzügigkeit. Er ist die großzügigste Person überhaupt. Manchmal wachsen ja Menschen mit so einem eher traditionellen, vielleicht auch gesetzlichen Verständnis auf. Gott da oben ist im Himmel, Gott ist reich, er hat alles, aber er guckt mal so, wem er etwas gönnt. Viele Christen wachsen mit so einem Armutsdenken auf und sind sich gar nicht bewusst darüber, dass Gott sie liebt und großzügig beschenken will. Die Bibel sagt uns, alles Gute kommt von Gott. Wer hat einen guten Kaffee heute Morgen gehabt? Ein paar. Der Kaffee kam von Gott. Du sagst, der kam doch da draußen aus unserer Kaffeebar oder meine Frau hat mir den gemacht. Ja, aber vielleicht hat Gott deine Frau befähigt, einen guten Kaffee zu kochen. Alles Gute kommt von Gott. Wer hat Freunde? Alles Gute kommt von Gott. Das ist Gottes Großzügigkeit. Gott hat diese Welt so angelegt, dass seine Großzügigkeit sich darin widerspiegelt, indem es gute Dinge in dieser Welt gibt für dich und für mich. Er ist kein knauseriger Gott, der im Himmel sitzt und sagt, die da unten, die lasse ich mal leiden. Die sollen mit möglichst wenig klarkommen. Nein, er freut sich, wenn es dir gut geht. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich nicht mehr nur eigene Kinder habe, sondern mittlerweile 5 Enkelkinder. Bin ich begeisterter Opa geworden. Und es ist so schön zu sehen, gerade der älteste Enkel, der ist jetzt 7 Jahre geworden, letzte Woche genau. Und das Strahlen in seinen Augen zu sehen, wenn er Geschenke bekommt. Kennt ihr das? Wir Erwachsenen strahlen oft nicht mehr so, ganz so. Wir haben uns irgendwie schon dran gewöhnt. Aber die Begeisterung darüber, etwas Gutes, etwas Schönes geschenkt zu bekommen. Und wir lieben es doch als Eltern oder aus Großeltern, großzügig zu sein. Unser Enkel, der hilft uns immer so gerne im Garten und die Woche war meine Frau unterwegs und weil der immer mit der großen Schubkarre noch nicht klarkommt, dann hat meine Frau diese Woche, als sie unterwegs war, in einem Baumarkt so eine Kinderschubkarre gesehen und hat die gekauft. Die liegt jetzt noch bei uns hinten im Auto drin, er hat sie noch nicht gesehen, aber wir freuen uns schon auf den Moment, ihm diese Schubkarre zu schenken und zu sehen, wie er sich freut, dass er mit seiner eigenen Schubkarre uns im Garten helfen kann. Und das ist die Großzügigkeit meiner Frau. Sie macht sich keine Gedanken darüber. Ich verdiene ja das Geld, also deswegen kann sie das nehmen und für unseren Enkel investieren. Und genauso ist Gott, so tickt Gott. Er ist der Großzügigste überhaupt. Das ist sein Wesen. Und die größte Großzügigkeit sehen wir in Jesus. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat er dich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. So sehr hat er dich geliebt, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist und sein Leben für dich gegeben hat, damit du nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast. Es hat ihn was gekostet. Großzügigkeit kann etwas kosten. Ihn hat es seinen Sohn gekostet. Jesus, der auf diese Welt gekommen ist. Das ist die Großzügigkeit Gottes. Und das ist die Großzügigkeit, die wir auch hier in der ersten Kirche sehen. Eine Leidenschaft von Gott für die Menschen, füreinander, die sagt, Besitz ist sowieso nur vergänglich. Die Zeit hier ist vergänglich im Lichte dessen, was wir erleben und worauf wir hinsteuern, nämlich die Ewigkeit. Was ist da Besitz? Es hilft doch nicht zu horten und zu sagen, hier und meins und meiner, mir, mich, sondern wir wollen großzügig sein. Das Problem ist, wir leben in einer gefallenen Welt. Und da gibt es gefallene Menschen, so wie dich. Und mich und meine Enkel. Und es ist interessant, egal wie großzügig wir zu meinen Enkeln sind, sind 2 Brüder und manchmal hörst du aus dem Kinderzimmer so ein Geschrei. Meins, meins, meins. Und wenn du dann reingehst, siehst du 2 Kinder, die jeweils an einem Ende vom Spielzeug zerren und das Spielzeug für sich beanspruchen. Meistens gehört es tatsächlich dem Größeren und der Kleinere will es aber für sich haben. Aber was ist das? Das ist die gefallene Welt. Das ist die Selbstsucht, die wir alle auch ein Stück weit in uns tragen. Und deswegen leben wir nicht automatisch diese Großzügigkeit, sondern als Menschen in dieser gefallenen Welt, glaube ich, haben wir alle auch mit diesem Thema Selbstsucht irgendwie mehr oder weniger zu tun. Es gibt sicherlich Tendenzen, dass manche Menschen einfach vom Wesen her großzügiger sind als andere, aber wir sehen diesen Zweiklang in der Schöpfung. Und genau deshalb möchte ich uns, dass wir uns ein bisschen damit beschäftigen, weil wenn wir uns die erste Kirche zum Vorbild nehmen wollen und sagen wollen, dieses großzügige Herz, das wollen wir auch sehen, dann ist es wichtig, dass wir auch verstehen, was korrumpiert das oder was macht das kaputt und wie können wir anfangen, dem entgegenzuwirken. Und so möchte ich mit euch kurz in eine andere biblische Geschichte hineinspringen, wo wir zwei solche Persönlichkeiten sehen, eine großzügige und eine eher selbstsüchtige oder geizige Person. Johannes 12, 1 bis 8, das ist etwa 2 Monate, nachdem Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat, und dann kam er nach Bethanien. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha, das war die eine Schwester von Lazarus, sie bediente. Und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria, das war die andere Schwester, sie brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl. Sie salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört, sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen können, also fast einen Jahreslohn, und das Geld den Armen geben können. Jetzt kommt aber eine Erklärung. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen wirklich am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Wir sehen hier diese beiden Persönlichkeiten. Wir sehen auf der einen Seite Maria, die berührt war von dem, was Jesus getan hat. Jesus hat ihren Bruder von den Toten auferweckt. Wahrscheinlich war es, also man ist sich da nicht so ganz sicher, aber auch Maria, die Jesus befreit hatte, die also aus einer dunklen Vergangenheit kam und voller Dankbarkeit gießt sie dieses Öl über ihm aus, was einen richtigen Geldwert hatte, und ihre Großzügigkeit gegenüber Jesus war einfach verschwenderisch, könnte man sagen. Und auf der anderen Seite ist da Judas, der sich das anschaut und sagt, warum machst du das, Maria? Warum bist du so großzügig? Mensch, dieses Geld hätte man doch nehmen können und den Armen geben können. Aber wir lesen, dass das eigentlich nur ein Vorwand war, weil eigentlich hat er in seinem Herzen etwas anderes getragen. Nicht die Großzügigkeit gegenüber den Armen, das war nicht wirklich sein Herz, sondern sein Herz war eigentlich, so wird er hier beschrieben, dass er ein Dieb war. Und ich weiß nicht, mit wem du dich mehr identifizieren kannst. Du würdest dich vielleicht nicht als ein Dieb bezeichnen. Aber haben wir nicht alle auch so ein Stück weit diese Selbstsucht in uns, die danach schaut, was wir abbekommen, dass wir gut versorgt sind? Ich möchte mit euch mal kurz über ein paar Ebenen nachdenken, die wir in der Bibel finden von Geben, also was die Bibel lehrt über Geben. Die erste Ebene ist das Prinzip des Zehnten. Das Prinzip des Zehnten macht deutlich, dass wir den zehnten Teil von dem, was wir bekommen, Gott geben. Wir stellen es ihm zur Verfügung. Wir geben es ihm zurück. Die Bibel ist da relativ klar da drin und sagt, der erste Teil dessen, was wir bekommen, sollte zurückgehen an Gott. Es ist etwas, was Gott beansprucht. Dann sehen wir aber, dass es darüber hinaus auch noch Opfer gibt. Also über den Zehnten hinaus, der sollte sozusagen die Basis sein, dann gibt es Opfer. Das ist in der Regel das Geben, wo wir über den Zehnten hinaus etwas geben, oft mit einem bestimmten Zweck, wo man sagt, okay, in diese oder in jene Richtung. Im Alten Testament gab es da die verschiedensten Opfer zu den verschiedensten Gelegenheiten. Und dann möchte ich mal noch eine dritte Ebene reinfügen, die ich das extravagante Opfer nenne. Das extravagante Opfer, also ein Opfer, was über ein Maß hinaus ist. Etwas, was jemanden wirklich etwas kostet. Das, was Maria hier praktiziert hat, war so ein extravagantes Opfer. Das ist nicht so ein bisschen extra, was man sagt, um jemandem noch was Gutes zu tun, sondern einen Jahreslohn, den sie hier für Jesus gegeben hat. Ein extravagantes Opfer. Einmal sitzt Jesus im Tempel und schaut, was die Leute an Kollekte so am Ausgang reinwerfen. Ich weiß nicht, habt ihr sowas hier? Wahrscheinlich nicht, gell? Wo man dann da Geld reinschmeißen kann. Und er sieht eine Frau, die 2 Groschen reinschmeißt. Also wirklich wenig. Und Jesus hebt sie aber hervor und sagt, sie hat mehr gegeben als die, die viel, viel mehr gegeben haben. Für sie war es ein extravagantes Opfer, weil sie alles gegeben hat, was sie hatte, im Vertrauen auf Gott. Ein extravagantes Opfer. Etwas, was wirklich etwas kostet. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir uns Barnabas anschauen, Josef Barnabas, von dem wir vorhin gelesen haben, einfach so einen Acker zu verkaufen und das zu geben, das ist eher so die Kategorie ein extravagantes Opfer. Das ist nicht, ich schmeiß sonntags mal noch 5 Euro extra rein über den Zehnten hinaus, sondern das ist wirklich eine Investition hinein in das Reich Gottes. Wir betrachten uns häufig als großzügig, wenn wir geben, wenn wir so dabei sind und freuen uns auch. Und die meisten von uns werden sicherlich das auch kennen, dass es gut tut, großzügig zu sein. Also die Realität, ganz ehrlich, wenn ich Menschen segnen konnte, wenn ich etwas geben konnte, habe ich mich besser gefühlt, als wenn ich viel nehmen konnte, weil du hast das Gefühl, das zerrinnt dir sowieso bald wieder zwischen den Fingern. Und diese Realität ist, glaube ich, etwas, was die meisten von uns kennen. Und wir würden uns auch nie wie Judas sehen. Aber ich möchte mal einen herausfordernden Gedanken mit euch teilen. Vielleicht ist dir das nicht so bewusst, aber wir können nicht nur ein Dieb sein wie Judas, indem wir aktiv in die Kasse greifen, sondern wir können Gott auch bestehlen, indem wir ihm nicht das geben, was ihm gehört. Viele von euch werden die Bibelstelle kennen in Maleachi 3, die Verse 8 und 10, möchte ich kurz mit euch anschauen. Da steht, darf ein Mensch Gott berauben? Das ist eine Frage. Und dann redet Gott, ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Vers 10, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht des Fensters Himmels auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Was wir hier sehen, ist dieses Prinzip des Zehnten, das Gott eigentlich deutlich macht, ich möchte, dass du etwas von meinem Wesen verstehst und praktizierst. Ich bin großzügig, ich gebe dir 100%, aber verstehe etwas, gib mir die ersten 10% zurück. Und damit haben es viele von uns schon schwer. Aber Gott formuliert es hier so wie ein Raub, wie einen Diebstahl. Weil er sagt, die ersten 10%, sie gehören Gott, sie sind ihm geweiht. Ich glaube nicht, ich will hier keine Gesetzlichkeit predigen, aber für mich ist es, glaube ich, wichtig, dass wir verstehen, es ist ein Prinzip. Der Zehnte ist, glaube ich, so etwas wie Gottes Therapie gegen unsere Selbstsucht, gegen, jetzt habe ich etwas bekommen, meiner mir mich, jetzt versuche ich das zu horten, weil wenn ich verstehe, der zehnte Teil gehört Gott, dann danke ich Gott für das, was ich bekommen habe und ich gebe 10% weg. Das ist eigentlich die erste Stufe hinein in die Großzügigkeit, Gottes Antibiotika gegen Selbstsucht. Davon dagegen, dass Selbstsucht uns beherrscht und dieses meiner, mir, mich und es geht nur um mich, eigentlich das Miteinander kaputt macht und zerstört, wo die Großzügigkeit eigentlich das Wesen Gottes ausdrückt, wenn wir lernen, großzügig zu sein, großzügig miteinander umzugehen. Und das gleiche Prinzip gilt ja jetzt nicht nur in Bezug auf Finanzen, sondern Großzügigkeit macht sich darin deutlich, dass ich für andere da bin. Großzügigkeit kann sein, dass ich jemandem meine Zeit schenke. Großzügigkeit kann sein, dass ich für meinen Nachbarn einkaufen gehe. Großzügigkeit kann so viele Dimensionen haben. Es geht nicht immer nur um Besitz. Aber das Wesen Gottes ist diese Großzügigkeit und er lädt uns als Kirche, er lädt euch als Kirche, euch als einzelne Christen ein, weil das sind ja immer persönliche Herzensentscheidungen, er lädt uns alle ein, in diese Atmosphäre der Großzügigkeit einzutauchen, wo wir eben nicht von unserem Herzen, von unserer Selbstsucht, von dem meiner mir mich bestimmt werden, ich muss schauen, wie ich alles zusammenhalte, sondern wo ich anfangen kann, alles, was ich habe, als von Gott gegeben zu nehmen, ihm dafür zu danken und zu sagen, okay, ich will das verwalten, ich will damit weise umgehen und ich beginne damit, dass der erste Teil zurückgeht zu dir, Gott, aber darüber hinaus schaue ich, wo und wie kann ich dein Wesen ausdrücken mit den Dingen, womit du mich gesegnet hast. Großzügigkeit ist das Wesen Gottes und wir dürfen dieses Wesen Gottes praktizieren und leben. Ich glaube, dass es eine Einladung Gottes ist, zu sagen, wenn es finanziell geht, wenn du nicht in Schulden bist, dann müsstet ihr, ich weiß nicht, ob ihr hier Schuldenberatung habt oder wie ihr das macht, also ich will das jetzt nicht über jeden stülpen, aber wenn es geht, anzufangen, den Zehnten zu zahlen, dazu muss ich meine Prioritäten neu sortieren. Aber was ich erlebt habe und was wir erlebt haben und viele auch in unserer Kirche erlebt haben, ist, dass wenn wir diese erste Stufe der Großzügigkeit nehmen, wir haben es gelesen, Gott sagt, dann fängt er an zu segnen. Und das haben viele von uns erlebt, dass dann ein Segen Gottes kam und man plötzlich da, wo man früher wenig hatte, genug hat. Und als meine Frau Karline hat mich heute Morgen hierher gefahren, ist weiter zu ihrer Mutter nach Duisburg gefahren, deswegen ist sie jetzt nicht dabei, aber auf dem Weg haben wir nochmal so darüber gesprochen, haben so auf unsere Lebensgeschichte geschaut, haben geschaut, wie wenig wir früher hatten und aber wie wir doch von Anfang an, als wir geheiratet haben, gab es so einen Moment, der so ein bisschen herausfordernd war, weil wir haben damals angefangen, uns mit dem Zehnten zu beschäftigen. Und eigentlich war es so, ich habe studiert und meine Frau hat schon gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, Schatz, ich denke, wir sollten den Zehnten zahlen. Und was ich meinte ist, zahl du den Zehnten von dem, was du verdienst. Und sie war erstmal gar nicht so glücklich darüber. Sie ist in der Zeit auch schwanger geworden mit unserem ersten Sohn. Und sie hat aber auch von der Bibel her das gesehen, dieses Prinzip zu leben und dass das ein biblisches Prinzip ist. Und sie hat damals mit Gott geredet, hat gesagt, Gott, dein Wort sagt es, okay, ich will das als ein Prinzip gerne leben, aber unser Kind, irgendwie war in ihrer Seele so eine Angst, dass unser Sohn nicht genügend Klamotten haben würde. Vielleicht liegt es daran, dass sie vier Kinder waren und sie hat immer nur die Klamotten ihrer größeren Geschwister tragen können, hat selber nie neue Klamotten gehabt. Vielleicht war das das, aber es war so eine Angst da. Und diese Angst, sie hat sie Gott hingelegt, hat gesagt, Gott, ich habe Angst, wenn wir jetzt anfangen, den Zehnten zu geben und uns anders einzuteilen, dass irgendwann nicht genug Geld da ist für unseren Sohn. Aber im Vertrauen mache ich das. Und wir haben angefangen, damals den Zehnten zu geben. Ich vom BAföG, sie von ihrem Gehalt. Und das waren unsere ersten Anfänge. Unser Sohn wurde geboren und bis unser Sohn 18 war, haben wir wahrscheinlich, ich weiß nicht, muss mal so überschlagen, wahrscheinlich nicht mehr als 400 Euro für Klamotten ausgegeben. Warum? Gott hat sich zu seinem Wort gestellt. Er hat die Fenster des Himmels geöffnet. Meine Eltern haben ein anderes Ehepaar kennengelernt. Die hatten Zwillingsjungs und die waren ein halbes Jahr älter als unser Sohn. Die waren wohlhabend. Die haben immer neue Klamotten gekauft und nach ein paar Monaten hat das nicht mehr gepasst und die haben es uns geschenkt. Und wir haben so sehr erlebt, wie Gott förmlich die Fenster des Himmels geöffnet hat und meiner Frau deutlich gemacht, siehst du nicht, wie sehr ich euch versorge, wenn ihr treu seid? Gebt und es wird euch gegeben. Und das war das Prinzip. Und wir haben angefangen, das zu praktizieren. Und wir hatten häufig das Gefühl, dass wir gerne mehr gehabt hätten, aber wir waren trotzdem treu im Geben. Und wir haben gemerkt, wir haben nie einen wirklichen Mangel gehabt. Manchmal empfindet man Mangel, weil man sich mehr wünscht, aber es ist nicht wirklicher Mangel. Wir waren so gut versorgt. Und wir sind dann immer mehr auch in diese Phase hineingekommen, wo wir sagen konnten, der Zehnte ist für uns eigentlich nur der Anfang. Das Opfer ist eigentlich das, wo wir zielorientiert, wo wir ganz bewusst hineingeben, wo wir schauen und zusammenlegen. Ich will das nicht erzählen, um irgendwie uns als etwas Besonderes hervorzuheben, sondern ich möchte das einfach als ein Zeugnis geben für die Art, wie Gott unser Herz verändert hat. Über die Jahre hinweg ist die Freude an der Großzügigkeit immer mehr geworden. Wir haben auf der Fahrt hierher nochmal überlegt, wem wir in der Vergangenheit einfach etwas Gutes getan haben. Das waren einzelne Leute, wir haben Ehepaaren Eheseminare geschenkt, wir haben einer Person, die alleinerziehend war, einfach als wir den Impuls hatten, einfach mal 1.000 Euro in die Hand gedrückt, weil wir einfach gesegnet waren und es hatten. Gott hat es uns gegeben. Und es waren so Momente, die irgendwie wunderbar waren, weil du kannst etwas geben und du spürst, genauso hätte Gott es jetzt auch gemacht. Weil Gott großzügig ist. Es ist sein Wesen. Wir machen einmal im Jahr in unserer Gemeinde so ein Herz für sein Haus, für das Haus Gottes, so eine Aktion. Und wir laden immer unsere Kirche ein und wir als Leiter haben das auch immer praktiziert, zu sagen, okay, betet doch, was legt Gott euch aufs Herz, in diesem Jahr zu investieren? Und ich hatte schon erlebt, dass das von Jahr zu Jahr immer irgendwie mehr geworden ist. Und vor 2 Jahren war es so, dass ich so in meinem Herzen eine Summe empfunden habe, die ich schon recht groß fand. Das war mehr, als wir je zuvor so auf einen Schlag da gegeben hatten. Und dann mache ich einen Spaziergang mit meiner Frau und wir tauschen dann so aus, was wir empfunden haben. Und dann sagt sie das, was sie empfunden hat und ich bin fast in Ohnmacht gefallen, weil das war die 6-fache Menge von dem, was ich schon als viel empfunden habe. Puh. Wir hatten das Geld, weil wir eine Erbschaft bekommen hatten. Aber ich habe in dem Augenblick gemerkt, mich, hat Gott mir doch gegeben. Und dann haben wir so drüber gesprochen. Und dann haben wir gedacht, selbst wenn das jetzt ein halber Jahreslohn ist, ich glaube nicht, dass Gott vielen diese Frage stellt. Und was für eine Ehre ist es, wenn wir das in das Reich Gottes hineingeben können und es nicht festhalten. Weil wir haben es sowieso von ihm bekommen. Also geben wir es ihm zurück. Und wir sind so gesegnet. Wir sind so gesegnet. Großzügigkeit setzt so eine Freude frei. Es bewegt so viel. durch das, was wir da gegeben haben. Wir durften gerade jetzt als Kirche sehen, was wir als Kirche im vergangenen Jahr bewegt haben. Wir haben große Missionsprojekte auch. Wir haben in Pakistan Menschen aus der Sklaverei befreit. Wir hatten dort Großveranstaltungen. Wir sehen die Bilder von dem Kinderheim. Dinge, die wir unterstützen können. Dinge, die möglich werden durch unsere Großzügigkeit. Und wenn wir unsere Kirche anschauen, wenn ihr eure Kirche anschaut, eure Großzügigkeit lohnt sich. Weil es ist nie eine Großzügigkeit für mich, sondern für das Reich Gottes und damit Menschen gesegnet werden. Und man selbst ist der Gesegnetste am Ende. Weil wenn wir großzügig sind, wenn wir damit treu sind, begonnen mit dem Zehnten und dann mit dem anderen, dann vertraut Gott uns auch mehr an. Er vertraut den treuen Menschen etwas an. Er vertraut den großzügigen Menschen etwas an, weil er sieht, die machen Dinge nicht für sich, nicht selbstsüchtig, sondern das ist echte Liebe. Großzügigkeit ist Liebe in Aktion. Und ich möchte euch einladen, dass ihr in diesen Spirit der ersten Kirche eintaucht, das Wesen Gottes wieder zu spiegeln, Großzügigkeit als Teil in das Leben zu integrieren und Schritte zu unternehmen, um Selbstsucht und meiner, mir, mich hinter sich zu lassen und wirklich zu investieren. Vielleicht hast du nicht viel Geld, das du investieren kannst. Vielleicht ist es wirklich Zeit. Ist es ein Lächeln? Ist es ein Dienst in der Kirche? Auch das ist Großzügigkeit. Viele von euch dienen hier in der Kirche. Es war so schön, heute Morgen hier reinzukommen und schon vorne an der Tür mit einem freundlichen Lächeln begrüßt zu werden. Das war Großzügigkeit. Das ist Großzügigkeit. An dem Punkt lebt ihr schon so viel Großzügigkeit. Ich möchte euch einladen, euch auf allen Ebenen eures Lebens auf die Großzügigkeit, auf dieses Wesen Gottes einzulassen. Und ihr werdet gesegnet und Gott wird euch mehr anvertrauen, auch als Kirche mehr anvertrauen. Und by the way, das möchte ich einfach prophetisch aussprechen über euch als Kirche. Als Michael, du hast mich gefragt, ob ich da einfach ein bisschen mit begleite. Und ich glaube, ihr seid eine der wachsenden Kirchen. Ihr seid eine der Kirchen, die wirklich erleben, wie Gottes Reich durch euch gebaut wird, wie Menschen zum Glauben kommen. Und ich weiß, die Vision in deinem Herzen, die da ist, dass noch andere Campusse und Standorte entstehen. Und ich will es einfach aussprechen, unaufhaltsam. Ihr seid unaufhaltsam als Live-Kirche. Ihr werdet hier in der Gegend, aber auch weit darüber hinaus, ihr werdet Standorte haben und der Einfluss von euch wird durch das ganze Land und noch weit darüber hinausgehen. Im Namen Jesus, im Namen Jesus. Weil er euch etwas anvertrauen kann. Ich möchte mit uns beten und ich möchte zuerst für uns gemeinsam beten, dass wir in diesen Geist der Großzügigkeit eintauchen. Und ich, ja, ihr steht schon auf, ihr seid eine tolle Kirche, Hammer. Ich lade euch ein, dass ihr euch aufmacht, dass ihr eine innere Entscheidung trefft, Gott, veränder mein Herz von der Selbstsucht zur Großzügigkeit. Da, wo noch Selbstsucht ist, wo du das empfindest. Und dafür möchte ich beten und da möchte ich gleich noch eine Einladung aussprechen an diejenigen, die Jesus noch gar nicht kennen. Vater im Himmel, wir danken dir und wir ehren dich. Du bist die Großzügigkeit in Person. Wir danken dir für deine Großzügigkeit. Wir danken dir für das Leben, was du durch Jesus gegeben hast. Herr, und aus dieser Dankbarkeit treten wir ein in deinen Herrschaftsbereich. Wir wollen Teil deines Reiches sein, Teil deiner Kirche, wo deine Prinzipien regieren und dein Wesen ist Großzügigkeit. Und deswegen wollen wir uns damit synchronisieren, Herr. Wir wollen sagen, wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so auch in meinem Herzen. Die Großzügigkeit, die bei dir der Standard ist, sie soll auch bei mir sein. Herr, ich will nichts für mich behalten. Ich will nicht in Selbstsucht meiner mir mich vor mich hinleben, sondern zu deiner Ehre. Und Herr, ich bete das für die gesamte Kirche, für jede einzelne Person, die von diesen Wahrheiten angesprochen worden ist. Und ich bete in dem Namen Jesus, dass Selbstsüchtigkeit und meiner mir mich denken am Kreuz landet und zu Ende geht und ersetzt wird durch göttliche Großzügigkeit. Ich setze dich frei in dem Namen Jesus, wo du in deinen Gedanken auch gefangen bist in dieser Selbstsucht oder auch gefangen bist in den Ängsten, vielleicht weil du oft Mangel erlebt hast. Ich setze dich frei von den Ängsten, dass du nicht genug hast. Ich setze dich frei von jedem Armutsdenken, von jedem Mangel denken und spreche aus in dem Namen Jesus. Sei frei, den Segen Gottes zu empfangen und zu genießen und aus dem Segen heraus großzügig zu leben. In dem Namen Jesus. Und ich spreche über euch als Kirche aus, dass das Maß an Großzügigkeit zunehmen soll und darf und ihr einen Einfluss viel, viel größer haben dürft als das, was bis jetzt schon sichtbar ist. Ich spreche aus, dass eure Großzügigkeit mit den Dingen, wie ihr in das Haus Gottes hineingebt, ob das Zeit oder Finanzen sind, aber dass das Wellen freisetzt der Bewegung Gottes in das Land hinein. Ich spreche aus, dass neue Standorte entstehen. Und neue Standorte, es braucht eure Großzügigkeit, die da hinein investieren. Es braucht eure Großzügigkeit und eure Großzügigkeit wird diese Dinge in Bewegung bringen. In dem mächtigen Namen von Jesus. Herr, wir danken dir für deine Großzügigkeit. Und wir synchronisieren unser Herz. Und du siehst, was es für den Einzelnen bedeutet. Einzelne, die vielleicht anfangen müssen, treu mit dem Zehnten zu sein, um da nicht die erste Blockade schon zu haben. Bei anderen, denen du etwas aufs Herz legst, hineinzugeben, hinein zu investieren in die Gemeinde. Und ich segne euch, dass die Großzügigkeit Gottes sich in eurer Gemeinde so auswirkt, dass niemand einen Mangel haben wird. Dass niemand einen Mangel haben wird. Und ich möchte diesen Moment auch gerne nehmen und ich kenne so gut wie niemanden hier. Ob du hier bist oder vielleicht auch am Livestream dabei bist. Du hörst von dem Glauben, wie er hier in der Kirche gelebt wird, von dem, was ich dargestellt habe. Vielleicht sagst du, ich kenne Gott noch gar nicht. Ich habe diese persönliche Beziehung zu Gott noch gar nicht. Ich habe noch gar nicht wirklich diese Verbindung zu Gott, aber diesen Glauben, ich will ihn und ich möchte gerne mit Gott leben. Ich würde gerne von hier vorne ein Gebet sprechen, um dich mit Gott in Verbindung zu bringen. Ob du hier bist oder auch am Livestream, das wirkt genauso am Livestream, weil Gott über alles. Und deswegen will ich einfach die Frage stellen, wenn du hier bist und sagst, ich möchte diese lebendige Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus haben. Wenn du hier im Raum bist, aber genauso auch zu Hause, als ein Zeichen für Gott, dann heb einfach mal kurz deine Hand. Heb deine Hand und sag, ja, ich will diese Verbindung zu Gott haben. Dankeschön. Und auch wenn du die zu Hause die Hand gehoben hast, Gott sieht die Hand. Und ich möchte einfach ein Gebet vorsprechen. Ihr könnt die Hand wieder runternehmen. Gott hat das gesehen. Ich möchte einfach euch ein Gebet vorsprechen, was euch in Verbindung bringt mit Gott. Und ich lade euch ein, es zu einem Entscheidungsgebet in eurem Leben zu machen, dass ihr dieses Gebet mir einfach nachsprecht, dass ihr das wiederholt. Wenn ihr das meint, macht es wirklich zu eurem Gebet. Und es ist ein Gebet, mit dem ihr sagt, Gott, ich vertraue dir mein Leben an. Ich will von jetzt an mit dir leben. Ich mache dich zu meinem Herrn und Gott, ich will nicht mehr ohne dich leben. Das ist diese Entscheidung, die ihr trefft. Und ich lade euch ein, das laut nachzusprechen, auch zu Hause, wenn du das zu Hause willst. Und ich lade die ganze Church, die ganze Kirche ein, das Gebet auch mit nachzusprechen zur Unterstützung für diejenigen, die, deren erstes Mal das dieses Gebet ist. Sprecht mir einfach nach. Herr Jesus Christus, heute komme ich zu dir und ich lege mein Leben in deine Hand. Heute entscheide ich mich, nicht mehr ohne dich zu leben, sondern mit dir. Ich mache dich zu meinem Herrn und Gott. Vergib mir all meine Schuld. Reinige mich von den schlechten Dingen. Mach mein Leben ganz neu. Und lass mich in dieser Fülle mit dir leben. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass ich ab heute mit dir leben darf. Ich bekenne heute vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Du bist mein Herr und mein Gott. Ich folge dir bis an mein Lebensende. Amen.